Ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen von einem Bauern und seiner Frau. Den Bauern nennen wir einfach mal Anton und seine Frau, das war die Wilma. Und die zwei, die hatten einen wunderschönen Garten. Und sie haben ihren Garten geliebt. Sie haben ihn gehegt und gepflegt. Und im Frühjahr haben sie sich beide überlegt, was sie alles so anpflanzen wollen. Und da kamen dann so die Ideen wie Karotten oder Radieschen, da habt ihr ja vorhin davon gesungen. Oder auch Kartoffeln wollten sie anbauen. Und der Bauer hatte die Aufgabe, die Radieschen zu sehen. Den Sommer über haben sie ihre Beete bestellt, sie haben gehackt, sie haben gegossen, sie haben sich gefreut, dass der liebe Gott hat die Sonne scheinen lassen, dass er es hat auch regnen lassen. Sie haben das Unkraut rausgezogen und alles im Garten ist eigentlich ganz gut gewachsen. Wir haben momentan ein bisschen ein Problem hiervon. Gut. So, seid ihr alle wieder Ohr? Okay. Also, sie haben für ihre Beete wirklich gut gesorgt. Sie haben Unkraut gezupft und sie haben viel gegossen. Wisst ihr auch, wie es im Sommer jetzt war, ne? Wenig Regen. Ja, das Unkraut ist gewachsen auf dem Beet, wo die Karotten sein sollten. Und das haben sie rausgezogen und haben sich ein bisschen gewundert, dass da so gar nichts von Karotten zu sehen war. Und als dann Erntezeit war, kamen Anton und Wilma in ihren Garten und haben sich gefreut über die Kartoffeln und was sie alles so hatten. Und dann standen sie etwas ratlos vor ihrem Karottenbeet. Nichts. Gar nichts war da. Was meint ihr denn, was da passiert ist? Hat jemand eine Idee, was da passiert sein könnte?
Keine Samen eingepflanzt.
Wow, kennst du meine Geschichte? Du hast ja schon verraten. Nein, sie wussten nicht, was passiert ist. Und dann greift der Bauer so in seine Jackentasche rein und denkt, was habe ich denn hier? Was ist denn das? Und nimmt die Hand raus und hat dort eine Tüte Karottensamen in der Hand. Und die Wilma sagt, ja, mein lieber Anton, wie sollen die Karotten denn wachsen, wenn du gar nicht den Samen gestreut hast? Das war dem Anton ganz schön peinlich, weil seine Wilma aß leidenschaftlich gern Karotten. Wird dem bestimmt nie wieder passieren. Aber was will ich euch mit dieser Geschichte sagen? Wisst ihr auch, dass wir das Wort Gottes auch als Samen streuen können? Na, was möchtest du sagen? So, jetzt ist es sprachlos. Also, das Wort Gottes könnt ihr als Samen bei euren Kindergartenkindern, bei euren Schulkindern, bei euren Klassenkameraden, könnt ihr streuen, indem ihr von Gottes Liebe erzählt. Und irgendwann, wenn Jesus wiederkommt, da hat vorhin auch die Lilly von gesprochen, dann kann die Ernte eingebracht werden. So wird es in der Bibel beschrieben. Aber wenn wir keinen Samen streuen, Elias, was passiert, wenn wir niemanden von Gott erzählen? Was passiert dann?
Weniger Christen.
Dann gibt's weniger Christen und dann gibt's weniger, die Jesus retten kann. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, den Samen zu streuen. Und denkt immer an den Bauer Anton, der hat vergessen, den Karottensamen zu streuen. Aber wir wollen dran denken, dass wir Gottes Wort verteilen, so wie wir den Samen verteilen im Frühjahr. So, das war eure Geschichte und jetzt husch auf eure Plätze.
Kann man nur vergessen, Karottensamen auszuteilen. Sehe, dann kann ich zwei Dinge daraus schließen. Erstens, da ist jemand fleißig gewesen, denn zumindest in meinem Supermarkt bekomme ich keine so tollen Karotten. Und zweitens, da hat jemand dafür gesorgt, dass auch in der Zwischenzeit nicht Kaninchen oder andere Nager von unten diese Karotte ja einem quasi vor den Lippen wegstibitzen können. Ich erinnere mich noch gut an meine Jahre in Friedensau, wo ich auch mit Tina einen kleinen Garten hatte und wir haben immer Karotten gestreut und gesät. Und jedes Jahr war es dasselbe Drama. Fast alles ist gut aufgegangen, außer die Karotten. Die wurden uns von unten weggefressen. Wir haben kein Mittel dagegen gefunden. Ich freue mich außerordentlich über die wunderbaren Früchte, bei denen man bei einigen sehen kann, dass sie total, sogar aus dem eigenen Garten kommen. Wer von euch hat bei der Frage, wieso sind dort keine Karotten, nicht auch zuallererst an Ungeziefer, an andere Dinge, an äußere Einflüsse gedacht? Wer von euch hat all diese anderen Faktoren zuallererst in seinem Kopf gehabt? Wenn es euch so gegangen ist, dann seid ihr in guter Gesellschaft, denn ich kannte die Kindergeschichte nicht und ich musste auch erstmal an alles andere denken. Und es gibt mir ein Stück weit zu denken, denn wahrscheinlich denken wir im Allgemeinen immer erst zuletzt an unsere eigene Rolle bei der Frage, bei der Ernte oder den Erträgen. Und manchmal bleiben die Erträge wirklich einfach aus, weil wir nachlässig gewesen sind. Und wir schauen in der Zwischenzeit nach außen und überlegen uns, wieso sind wir so wenige? Wieso sind wir vielleicht nicht dort in der Gesellschaft, wo wir eigentlich stehen sollten? Wieso ist unser Engagement manchmal ja so mickrig? Wieso sind nicht mehr dabei? Wieso können wir nicht mehr gewinnen, wenn es um Arbeiten geht? Um Säen, um Streuen, um Pflegen, um Gießen, um Fürsorge. Die Erntezeit war jahrelang der Höhepunkt im Jahr. Jahrhundertelang hing alles davon ab, was man zur Erntezeit von den Feldern holte. Das nackte Überleben vom wirklichen Wort hing von der Ernte ab. Ertrag. Und wie viel musste man aufbewahren, um am nächsten Frühjahr auch wieder säen zu können? Man konnte auch nicht einfach von allem leben, was man im Herbst eingebracht hat. Man musste immer schon an morgen denken. Dies und viele andere Gründe führen dazu, dass Erntedank eine wirklich ganz, ganz lange Tradition hat. Und wenn ich ins Alte Testament schaue, dann begegnen mir hier sogar zwei Feste, die mit dem Ernten und mit dem Danken zu tun haben. Da ist zum allerersten das Fest der Wochen, Schavuot genannt, für uns im Monat Mai gelegen. Hier gedenken sie der Erstlingsfrüchte, also dann diese Zeit, wenn man gesät hat, wenn Gott hat wachsen lassen und wenn die ersten Früchte vom Feld reif werden. Dieses Fest wurde gefeiert, denn es bedeutete, dass alles gut anläuft. Man hat viel gearbeitet, der Winter liegt hinter einem, man hat immer noch von dem gelebt, was man vom Vorjahr hatte. Man hat im Vertrauen darauf, dass Gott es segnet, wieder weggegeben von dem bisschen, was man noch hatte, in der Hoffnung, dass letzten Endes wieder neu wachsen wird. Vielfältig, wie es beim Korn ist, bei dem aus einem Korn ein ganzes Bündel rauskommt und mehrere Ähren, ich schätze mal so um die 25 Körner tragen, und wenn so aus einem Korn vielleicht 5 rauskommen, dann haben wir schon ja über 100 Körner, die aus einem einzelnen Samenkorn kommen können. Dieses Erstlingsfrüchtfest, das fällt in denselben Zeitraum, wie wir Pfingsten feiern, wo der Heilige Geist ausgegossen wird. Also auch hier passiert etwas im christlichen Denken, wie in dem jüdischen Kalender, der schon tausende Jahre länger gilt. Ich möchte dazu einen Vers vorlesen, in dem dieses Fest der Erstlingsfrüchte auch beschrieben wird. Das steht im 2. Mose, Kapitel 23.
2. Mose, Kapitel 23 und hier vor allen Dingen der Vers 16. Ich lese ein paar Verse vorher los, ich starte in Vers 14, damit der Kontext verständlich ist. Dreimal im Jahr sollst du mir ein Fest feiern. Das Fest der ungesäuerten Brote sollst du halten, das kennen wir unter Passach. 7 Tage sollst du ungesäuertes Brot essen zur bestimmten Zeit im Monat, so wie ich es dir befohlen habe. Denn in diesem Monat bist du aus Ägypten ausgezogen und man soll nicht mit leeren Händen vor mein Angesicht erscheinen. Und jetzt kommt's. Sodann das Fest der Ernte, wenn du die Erstlinge deiner Arbeit darbringst, von dem, was du auf dem Feld gesät hast. Und das Fest der Einbringung am Ausgang des Jahres, wenn du den Ertrag deiner Arbeit vom Feld eingebracht hast. 3-mal im Jahr sollen alle deine Männer erscheinen vor dem Angesicht Gottes des Herrn. Es gibt diese 3, man nennt sie Wallfahrtsfeste. Denn zu diesen Festen sind Juden aus dem ganzen Land nach Jerusalem gekommen, um beim Tempel Opfer zu bringen. 1-mal die Erstlinge, 2. das Passach und 3. am Ende des Jahres, was wir mit Erntedank feiern. Diese 2 Erntedankfeste, das frühe, die Erstlingsfrüchte und das letzte, bilden ja gewissermaßen einen Rahmen für die Zeit des Jahres, in der gewachsen ist. Wir können nicht wachsen. Wir können nur wachsen lassen. Es nützt mir nichts, die Karotte am Kraut nach oben zu ziehen. Dadurch wird sie auch nicht schneller wachsen, nicht größer, nicht schwerer. Im Gegenteil, an der Stelle kann ich der Pflanze nur im Weg sein. Und dieser Tatsache, dass der Mensch Zeit seines Lebens einfach auch auf diesen Segen angewiesen ist, das wird mit diesen beiden Erntefesten gefeiert. Das 2. Erntefest, das wir hier Erntedank nennen, lautet im jüdischen Sukkot und ist das Laubhüttenfest. Ich komme heute Nacht von einer kleinen Lichtung irgendwo in einem Wald bei Würzburg. Ich stinke noch nach Lagerfeuer, denn ich habe mich erst heute Morgen hier schnell die Kluft ausgezogen und eine andere Hose angezogen und einen Sakko angezogen, aber hatte nicht die Möglichkeit zu duschen. Wir haben dort mit Pfadfindern übernachtet und gestern Abend mit einem Sabbatanfang gefeiert, wo wir auch schon diesen Gedanken, Laubhüttenfest, Erntedank, dankbar sein, einfach ins Zentrum genommen haben. Ich freue mich, dass heute auch Schweinfurter mit uns nach unten kommen und wir gemeinsam noch einen wunderschönen Herbsttag, den wir hier dieses Wochenende geschenkt bekommen, gemeinsam verbringen können. Dieses Laubhüttenfest, das erinnert letzten Endes auch daran, dass die Ägypter 40 Jahre lang durch die Wüste gezogen sind, kein festes Dach über dem Kopf hatten und jeder, sagen wir mal dogmatisch oder ernsthaft glaubende Jude, feiert dieses Fest sogar 7 Tage lang. Das muss man sich mal vorstellen. Wir würden 7 Tage lang zusammenkommen und feiern. Jeder Schwabe würde sagen, das ist Lobhudelei. Ja, das muss einmal reichen, ansonsten das ist zu viel. Aber Gott hat sein Volk 7 Tage lang zusammenkommen lassen. Und versteht mich nicht falsch, am 8. Tag wurde dann gleich was Neues gefeiert. Also wenn Juden eines verstehen, dann ist das Feiern, die Dankbarkeit. Gott für das, was er in ihrem Leben getan hat, wirklich die Ehre geben, dankbar sein. Und das führt uns zusammen. Das macht nicht etwa jeder für sich alleine. Nein, da kommen wir alle gemeinsam zusammen. Im Grunde genommen ein ganz kleines bisschen wie unser Erntedank mit anschließendem Potluck und Mahlgemeinschaft unten in unserem wunderschönen Raum. Dieses Fest Sukkot, das Laubhüttenfest, findet 5 Tage nach dem Tag der Versöhnung statt, dem höchsten Fest der Juden, dem Yom Kippur, wo wir auch in Halle erleben mussten, dass mindestens eine Person, diesen Tag zum Anlass genommen hat, um mit das Schlimmste zu tun, was man sich vorstellen kann, diese Gemeinschaft zu zerstören und mit Waffengewalt versuchen einzudringen und wahllos Menschen umzubringen. Wir leben in einer seltsamen Zeit. Wir erleben wieder Dinge, von denen alle sagten, dass sie sich hoffentlich nie wiederholen, dass nie wieder etwas aufkommen darf und kann, wie das, was zur Zeit des Nationalsozialismus schon in diesem Land passiert ist. Aber darüber möchte ich nicht unbedingt sprechen. Ich will mit euch diese beiden Feste unter einem anderen Gesichtspunkt betrachten. Ein Fest der ersten Früchte und ein Fest der letzten Früchte, wo die Großzahl eingeholt wird. Übertragen auf das, worum es Gott eigentlich in allem geht, wenn ich in sein Wort schaue. Diese Distanz zwischen Mensch und Gott zu überbrücken, den Menschen wieder zu sich zu holen, Gemeinschaft zu haben. Betrachtet darauf lande ich bei den Erstlings- und bei den letzten Früchten an einer Stelle im Neuen Testament, die mich fragen lässt, ob das nicht auch eine Bedeutung haben könnte. So heißt es in Matthäus 27, Vers 52 und 53, dass Jesus, Matthäus 27, Vers 52 und 53, dass Jesus, als er auferstand, schon einige mit sich nahm. Ich lese diese Verse gerne vor. Und die Gräber öffneten sich, und viele Leiber der erschlafenen Heiligen wurden auferweckt und gingen aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen viele. Dieses erste Fest, auch wenn hier von vielen die Rede ist, ist im Vergleich zu dem, was Gott sich eigentlich wünscht, und zwar all das, was er gesät hat, überall dort, wo er Leben geschenkt hat. Und ich freue mich, dass wir so viel junges Leben hier in der Gemeinde haben. Aber er spricht dort nicht die Jungen an, er spricht uns alle an, jedes Kind Gottes zu sich zu holen. Im Vergleich dazu sind diese Erstlingsfrüchte doch noch ganz gering. Hier ist von einigen Heiligen, die schon entschlafen waren, die Rede. Ich kann nicht darüber aussagen, wer das war, was sie vielleicht dazu befähigt hat, von Gott auferweckt zu werden. Das Einzige, was mir hier bleibt, ist zu sagen, Gott wusste wer. Und kein Tod, kein Zerfall, kein Verderben, nichts konnte diese Toten zurückhalten. An dieser Stelle kann ich mir vorstellen, sie als diese Erstlingsfrüchte zu sehen, die allerersten, die von den Toten auferstehen. Und versteht mich nicht falsch, ich weiß, dass davor auch schon welche vom Tod auferstanden sind, aber nicht auf dieselbe Art und Weise. Wenn Jesus wiederkommt, und da lässt uns Johannes 3, Vers 16 auch keine Ungewissheit, dann sagt auch er, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Wenn Jesus wiederkommt, wird es ungleich viel mehr sein. Offenbarung spricht von einer unzählbaren Schar, wie Sand am Meer. Dann werden wir ein Erntefest, ein Erntedank feiern und werden selbst das sein, was hier vorne wunderschön hindrapiert ist. Manchmal frage ich mich, bin ich eine Kartoffel, bin ich eine Zucchini oder bin ich so etwas unglaublich Schönes? Ich habe noch nie so einen Kürbis gesehen, der so gewachsen ist. So eine Art wahrscheinlich Flaschenkürbis oder ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber meine Zuversicht ist, dass Gott mich kennt und dass auch für uns alle gilt, dass kein Tod uns halten kann, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen. Dann werden wir beim Erntedank dieser Welt, dieser Zeit, in der wir leben, auferstehen zum ewigen Leben. Doch wie sieht das eigentlich bei uns ganz persönlich aus? Was säen wir und was ernten wir? Wenn es dieses Bild, das Jesus gebraucht vom Säen, dann spricht er von jedem Wort Gottes, das auf unterschiedlich fruchtbaren Boden fällt. Wenn ich mein Säorgan betrachte, das ist die Zunge, dann fällt mir auf, dass es nicht nur kostbare, leckere Dinge sät, wie all das, was wir hier sehen können. Meine Zunge sät immer und immer wieder auch Dinge, die nicht bekömmlich sind, Dinge, die eher einem Unkraut gleichen. Dinge, die vielleicht sogar Disteln aufgehen lassen, die stechen und höchstens noch von Ziegen zu beknabbern sind. Wenn ich in mein Leben schaue, muss ich sagen, dass in meinem Säen nicht nur das Gute gibt. Ich denke, auch bei uns als Gemeinde sieht es nicht anders aus. Wo Menschen eng zusammenkommen, da reiben wir uns auch immer. Gedanken sind sowieso schon gedacht und allzu oft folgt unser Säorgan, die Zunge, dem Gedanken. Wenn es in Johannes heißt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr was untereinander habt? Liebe. Dann wird mir ganz schnell klar, auch wir sind in unserem Säen manchmal nachlässig. Wir machen alles und jeden verantwortlich dafür, dass es vielleicht nicht so ist und denken an allerletztes an meine eigene Tasche, in der vielleicht die Samen gewesen wären, um das Produkt, die Frucht, Liebe, dieses, ja, wo wir nachlässig gewesen sind und Liebe letzten Endes gar nicht aufgehen konnte, weil wir nicht widersprochen haben bei übler Nachrede, weil wir nicht in Fürsprache gegangen sind, wenn Menschen kritisch auch ja, kritisiert wurden. Es gibt noch viele andere Texte. Da ist zum Beispiel Römer 12, Vers 18. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Wir haben nicht einen Gott der Unordnung, sondern einen Gott des Friedens, nicht der Ordnung. Gott ist ein Gott der Ordnung, versteht mich nicht falsch, aber hier an der Stelle steht der Frieden. Ich glaube, wenn es um Liebe und um Frieden geht, da haben wir alle noch Samen in unseren Taschen. Wir können nie genug Frieden und Liebe säen. Und allzu oft erkennen wir später, im Nachhinein erst, dass wir etwas anderes gesät haben mit unserem Organ, unserer Zunge. Aber wir erleben auch immer wieder das Gegenteil, wo Menschen zu uns kommen, auf uns zutreten und uns sagen, das, was du vor Wochen, vor Monaten, vielleicht sogar vor Jahren gesagt hast, das ist mir unglaublich wichtig geworden. Und wisst ihr was, in den allermeisten Fällen erinnere ich mich gar nicht daran, was ich gesagt habe. Und ich glaube, das geht euch auch so. Was uns bewusst werden sollte an dieser Stelle, ist, dass wir immer säen, wir können gar nicht anders. Was allerdings daraus kommt, ob es gute Frucht wird, ob es etwas, was zum Leben dient, ob es etwas ist, was den anderen erbaut, was ihn schützt, was ihn hochhält, was Fürsprache ist, was liebevoll ist, was zum Frieden dient, das wird sich meistens erst nach einiger Zeit erweisen. Viele Menschen haben vieles gesät in ihrem Leben. Darin befinden sich fruchtbare Pflanzen wie Unkraut und Disteln. Vieles trifft auf offene Herzen, aber nicht alles lässt Gutes hervorbringen. Wenn ich an das Wachsen denke und das, was Gott hier hervorgebracht hat, dann wird mir immer wieder bewusst, dass auch wir alle wachsen. Und dort, wo eben Stürme in unser Leben treffen, und manches von uns, wenn wir uns mal als Baum betrachten, zerbricht oder eine Wunde hinterlässt, dann wird mir klar, dass bei einem Baum an manchen Stellen sich eine Kruste darum bildet. Ein dicker Knubbel. Ich glaube, wir sind, wenn wir Bäume wären, haben wir alle Spuren von unserem Wachstum, von Siegen wie von Niederlagen. Wir haben alle Spuren von guten Jahren wie schlechten Jahren, von Momenten, in denen wir Gott ganz genau in unserem Leben spüren konnten, wie von Momenten, in denen wir Niederlagen einstecken mussten und manchmal vielleicht schmerzhaft den ein oder anderen Ast verloren. Was mir bewusst wird, ist, dass der Baum trotzdem zum Licht strebt, dass keiner von uns perfekt ist, keiner hat eine makellose Rinde, aber wir streben trotzdem alle zu diesem Licht hin. An den Stellen, an denen wir Schmerzen hatten, an denen nur noch Narben davon zeugen, was wir für eine Vergangenheit haben, verlieren wir aber die Flexibilität. Ein Ast, der an einer Stelle schon mal einen Knick hatte und trotzdem weitergewachsen ist, den kann man nicht an dieser Stelle unter Druck bringen. Es gibt schon Gründe, wieso wir sind, wie wir sind. Wieso wir nicht alle makellos und so gut im Miteinander sind. Oder um es mit anderen Worten zu sagen, wieso man Zwiebeln und Kartoffeln, wenn man sie lagert, nicht nebeneinander legen sollte, weil sie das gegenseitige Altern noch beschleunigen. Was ich damit im Bild der Gemeinde sagen will, ist, dass wir ganz natürlich nicht immer alle miteinander genauso gut können. Wir sind so vielfältig wie die Früchte, die hier sind. Keiner von uns möchte auf irgendeine davon verzichten. Sie mögen uns vielleicht der eine besser schmecken als das andere, aber auch für Blumenkohl und für, was gibt es denn noch, für Brokkoli finde ich hier, Rosenkohl ist ein ganz starker Favorit, vor allen Dingen bei den Kindern. Ich glaube, für alles würde ich hier Abnehmer finden, denn wir haben hier jeden, der etwas mag davon, was vielleicht bei dem anderen nicht so gut ankommt. Wenn das unsere Gemeinde ist, und ich glaube, Gott sieht uns so, wundervoll, gewachsen, im Leben stehend, manches vielleicht noch klein, manches sehr groß geworden, manches ein Produkt aus vielen einzelnen Sachen, wie das Brot, dann wird mir klar, so vielfältig sind wir, so vielfältig. Und auch wenn es gut ist, dass man manches nicht so nah zusammen lagert, so will ich doch auf nichts von alledem verzichten. Wenn ich als letztes in den Propheten Sacharja blätter und dort das Kapitel 14 aufschlage, wird mir bewusst, dass dieses Bild der Ernte und dieser prophetischen Ernte, die noch aussteht, dass das auch schon eine ganz, ganz alte Tradition hat. Ich lese aus dem Prophet Sacharja im 14. Kapitel die Verse 16 bis 19. Und es wird geschehen, dass alle Übriggebliebenen von den Heidenvölkern, die gegen Jerusalem gezogen sind, Jahr für Jahr heraufkommen werden, um den König, den Herrn der Heerscharen anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern, das Erntedank ist. Die Übriggebliebenen aus allen Heidenvölkern, ihr Lieben, das sind wir. Das sind wir. Aus dieser Perspektive sind wir die Heidenvölker und wir werden heraufziehen und anbeten. Und es wird geschehen, dasjenige von den Geschlechtern der Erde, das nicht nach Jerusalem hinaufziehen wird, um den König, den Herrn der Herrscher anzubeten, überdies wird kein Regen fallen, kein Segen fallen. Und wenn das Geschlecht der Ägypter nicht heraufzieht und nicht kommt, dann wird er auch über sie nicht fallen. Das wird die Plage sein, mit welcher der Herr die Heidenvölker schlagen wird, die nicht heraufkommen werden, um das Laubhüttenfest zu feiern. Das wird die Strafe für die Ägypter und die Strafe für alle Heidenvölker sein, die nicht hinaufziehen wollen, um das Laubhüttenfest zu feiern. Das Laubhüttenfest oder Erntedank heißt dankbar sein. Für all das, was wir Gutes in unserem Leben erleben. Die Realität ist die, dass kaum einer von uns noch wirklich das erwirtschaftet, was wir brauchen zum Leben. Insofern ist es nur richtig, bei Erntedank nicht nur über Gemüse oder Früchte nachzudenken und Obst, sondern über alles andere in unserem Leben. Das, was gekommen ist, das, was gut geklappt hat, das, wo Gott Segen geschenkt hat, wo er Regen geschenkt hat, das, was er hat aufgehen lassen, wachsen lassen, wo wir heute sagen können, ich bin von Herzen dankbar für diese Früchte in meinem Leben. Einmal werden sie alle kommen. Alle übrig gebliebenen aus allen Heidenvölkern. An dieser Stelle sind wir alle gemeint und wir haben es selber in der Hand. Wenn wir unser Vertrauen voll auf Christus setzen, wird er den Regen nicht zurückhalten. Er wird uns groß werden lassen. Er wird uns auch den Schild des Glaubens, den Helm des Heils und viele andere Dinge geben, um im Miteinander, wo Menschen manchmal doch mit Pfeilen aufeinander schießen, bestehen zu können. Er wird auch gnädig sein dort, wo wir manchmal Zwiebeln und Kartoffeln zu nahe aneinander lagern und wir zu frühzeitiger Alterung führen. Aber ich glaube, er wird uns einen Charakter schenken, an dem wir endlich so miteinander umgehen können, wie wir es im Hier und Jetzt noch nicht immer schaffen. Dann wird alles nur Frucht sein. Dann wird alles nur vollkommen sein. Bis dahin sind wir verschrumpelt, haben die ein oder andere Narbe, sehen vielleicht mehr oder weniger ansehnlich und appetitlich aus oder werden von anderen wie dieser Rosenkohl manchmal verschmäht. Aber die Sache ist die, Gott kennt deinen Wert und du bist sein Kind. Er sehnt sich nach dir und er möchte mit dir die Ewigkeit verbringen, auf dass wir alle beim Erntedank der letzten Zeit bei ihm sein werden. Ich möchte mit einem Zitat von Ellen White enden, das mir unglaublich aus dem Herzen spricht. Es stammt auf dem besseren Leben und es zeigt mir, dass es wirklich vieles gibt, wofür wir dankbar sein können. Nicht durch eine ihr selbst innewohnende Kraft bringt die Erde ihre Gaben hervor und vollzieht ihren Kreislauf um die Sonne, sondern die Hand Gottes leitet die Wandelsterne und hält sie auf ihrer himmlischen Bahn. Durch seine Kraft folgen Sommer und Winter, Saat und Ernte, Tag und Nacht, einander in regelmäßigem Wechsel. Durch sein Wort gedeiht das Pflanzenreich, erscheinen die Blätter und blühen die Blumen. Alle Güter, die wir haben, jeder Sonnenstrahl und jeder Regenschauer, jeder Bissen Nahrung und jeder Augenblick des Lebens ist eine Gabe der Liebe. Es wird nicht aufhören, säen und ernten, bis zu dem Tag, an dem der Herr kommt. Ich freue mich darauf. Amen.